MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Vor 5 Jahren und 9 Monaten lief die erste, heute läuft die letzte Ausgabe. Herzlich willkommen zu Kekulés Gesundheitskompass, dem Podcast mit dem Arzt und Virologen Professor Alexander Kekulé. Und heute mit mir, André Seifert. Ja, als es losging am 16. März 2020, da hieß dieser Podcast noch Kekulés Corona-Kompass. Und heute mit dieser Folge des Gesundheitskompass wollen wir die Reise durch die Corona- und Gesundheitsthemen beenden. Wir sprechen über die Vertrauenskrise der Wissenschaft. Aber nicht nur.
ARD.
Guten Tag, Herr Kekulé.
Hallo, Herr Seifert.
Ja, bevor wir gleich auf das Thema Wissenschaftsvertrauen uns stürzen, muss ein kleiner Rückblick erlaubt sein, oder? Wenn es sein muss.
Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich habe damit nichts zu tun.
Das
ich mache das jetzt wie
jetzt.
Die alle bei genau. der Enquete-Kommission. Ich war das nicht.
Ja. Okay. Also ich habe zum Beispiel nochmal nachgezählt. Bislang gab es 446 Folgen Corona- und Gesundheitskompass zusammen. Natürlich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen Camillo Schumann, Susanne Böttcher und Jan Kröger von Frau Böttcher. Die sehe ich hier durch die Scheibe. Soll ich Sie herzlich grüßen. Heute nun also die 447. Folge. Wissen Sie, wie oft der Podcast insgesamt gehört wurde, heruntergeladen oder gestreamt wurde? Wollen Sie das schätzen?
Oh, weiß ich nicht. Ich habe in der Pressemitteilung des Mitteldeutschen Rundfunks gelesen, über 80 Millionen Mal.
Das ist korrekt. Ja.
Aber das kann natürlich viel sein. Das können 100 Millionen sein, 90 Millionen. Also
es sind tatsächlich um die 80 Millionen Streams und Downloads auf allen Plattformen. Das heißt also, im Grunde genommen hat die gesamte Republik den Podcast einmal gehört. Wissen Sie noch, also ich kenne ja viele Geschichten aus dem MDR, wie das zustande kam. Und mein Eindruck ist dann doch eher so Hals über Kopf, weil man eben dann doch relativ schnell reagieren wollte in dieser Frühjahrszeit des Jahres 2020. Wissen Sie noch, wie das bei Ihnen zustande kam? Warum haben Sie den Podcast überhaupt gemacht?
Das ist kurz gesagt, mit dem MDR hatte ich natürlich viel zu tun, weil ich einen Lehrstuhl in Halle hatte und habe da öfters mal Fragen zur Virologie und sonstigen Themen beantwortet. Und irgendwann rief jemand an, die damalige Abteilungsleiterin, glaube ich, und es war eine Frau Hahn, Jana Hahn damals, und fragte, ob ich einen Podcast machen will. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, dass Christian Drosten, ich glaube 2 Wochen vorher, einen beim Norddeutschen Rundfunk angefangen hat.
So. Das wusste ich nicht.
Ja. Okay. Nee, ich habe das total falsch eingeschätzt. Ich dachte immer, na, ich war ja schon lange in den Medien unterwegs und habe Kolumnen geschrieben, allen möglichen Zeitungen und sonst was. Und der Christian Drosten war ja eigentlich eher so ein Labortyp, ja, der hat halt seine Forschung gemacht. Und ich dachte immer, okay, der Christian findet jetzt den Impfstoff und ich informiere die Öffentlichkeit. So habe ich mir die Aufgabenteilung vorgestellt.
Okay, ja. Ja. Ich habe noch so eine Schätzfrage. Was schätzen Sie, wie viele Minuten Sie insgesamt on air waren?
Oh, keine Ahnung.
Ich könnte sowas nie schätzen, deswegen stelle ich Ihnen die Frage.
Also Sie haben ja gerade was gesagt von, wie viele Sendungen waren es?
446 bislang.
446, sagen wir mal 450 Stunden mal 1,5.
Haben Sie jetzt einen Rechner gezückt?
Nee.
Okay.
Ungefähr 600 Stunden, jetzt wollten Sie es in Minuten haben, das müsste ich jetzt 30.000, habe ich jetzt richtig gerechnet.
Das ist aber nicht schlecht, das ist schon gut dran. Also darf ich es auflösen? Ja?
Na klar.
21.408.
Ah, dann bin ich halt nicht
dass ich mehr geredet hätte. Okay. Das ist ja, stimmt. Ne? Und wenn man es dann auf Tage oder Wochen runterbricht, das sind so ungefähr einmal die gesamten Winterferien durch. Also 2 Wochen, 15 Tage.
Ja. Toll, kann man alles nachhören in der Mediathek.
Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass dieser Podcast hier zu den führenden wissenschaftlichen Aufklärungsformaten in Deutschland gehört hat und gehört, weil er vor allen Dingen eben auch Orientierung gegeben hat in einer Krise wie der Corona-Pandemie. Und das Stichwort Orientierung, das ist mein Stichwort. Es ist ja unglaublich viel Wissen, das wir hier in diesem Podcast breitgetreten und transportiert haben. Und ich habe mir gestern mal etwas Vorbereitungsarbeit gemacht und die ersten Folgen des Podcasts angehört und noch mehr dazu und auch ein paar Hörermails ausgewertet aus dieser Zeit und aus der heutigen Zeit. Und da habe ich gemerkt, ja, eigentlich hatten wir doch, also damals vor allen Dingen Camillo Schumann, mein Kollege und Sie, wir hatten hier doch sehr oft schon früh den Finger drauf bei Themen, die umstritten waren durchaus oder wo auch andere noch gezögert haben. Und zwar schon auch gleich in der allerersten Folge Mitte März 2020, als klar war, dass wir in Deutschland in einen Lockdown schlittern werden. Da können wir mal reinhören in diese Folge.
das ist ja bekannt, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir viel, viel früher angefangen hätten, Maßnahmen zu ergreifen. Und hier kann man sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Operation. Also wenn ein Patient Schmerzen am Bauch hat und es könnte der Blinddarm sein, er geht aber nicht zum Arzt und lässt das schleifen und schleifen und schleifen und erst nach vielen Wochen fängt er dann an, sich zu therapieren, dann kann es halt passieren, dass der Blinddarm schon durchgebrochen ist und man muss eine Notoperation machen.
Ja, war der Blinddarm damals schon durchgebrochen, Mitte März 2020?
Ja, das war der denkwürdige 16. März 2020, das weiß ich noch genau, nicht wegen des Podcasts, sondern weil damals die Ministerpräsidenten die Schul- und Kitaschließungen beschlossen hatten. Großveranstaltungen wurden ganz kurz vorher, zum Teil erst ab 1000 Personen, verboten. Wir hatten um die 6000 Fälle in Deutschland, 13 Tote, habe ich jetzt nochmal auf dem RKI-Bericht nachgeschaut. Das war halt einfach so, man hatte wochenlang nicht reagiert und letztlich war es ein Fehler der Politik, dass man auf die offensichtlichen Alarmzeichen nicht reagiert hat und deshalb nicht mehr anders konnte, als den ersten Lockdown zu machen. Die späteren Lockdowns waren sicher auf ihre Weise überflüssig, aber der erste Lockdown, oder sagen wir mal verhinderbar, aber der erste Lockdown war wirklich so, wenn man früher die Chance genutzt hätte, die Infektionsketten nachzuverfolgen, Einschleppungen aus China, die ja massiv stattgefunden haben, zu bremsen zumindest und so weiter, dann hätte man das verhindern können. Und so kam es eben dann zu den berühmten Schulschließungen ganz am Anfang und das ist ja bekannt, dass das bis heute ein heißes Thema ist. Witzig ist es, damals hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt es nicht verraten, aber ein bisschen später dann im Spiegel zu Protokoll gegeben, dass er sich bei diesen Schulschließungen, die ja in Sachsen-Anhalt zuerst waren und in Halle zuerst waren, da hat er behauptet, dass damals in Halle der Bürgermeister von dem Kekulé vor sich hergetrieben wird. Es war tatsächlich so.
Stimmt aber nicht. Sagen, haben Sie ihn vor sich hergetrieben?
Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Also okay. Ich habe öffentlich schon seit Wochen zu dem Zeitpunkt gesagt, dass das Virus gefährlich ist und ich war da als Rufer allein in der Wüste. Das war, kann ich jetzt schon sagen, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das war eine schreckliche Zeit für mich. Ich habe mich damals gefühlt, so wenn Sie einen Albtraum haben, zumindest habe ich manchmal den Albtraum, dass man schreien will um Hilfe und es kommt aber kein Ton raus. Und so habe ich mich damals gefühlt. Ja, es war so, dass ich erkannt habe und wusste, weil ich mich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt habe, dass da was Gefährliches auf uns zurollt und wir was tun müssen. Und parallel haben einige Kollegen von mir und das Robert-Koch-Institut insbesondere gesagt, das Virus kommt nicht nach Europa und so weiter. Also das war eine harte Zeit, sage ich mal, damals und bin froh, dass die durch ist.
Kann mir vorstellen, ja. Wo wir gerade bei Lockdowns sind, smart war damals auch so ein Stichwort, das Sie auch im Podcast schnell aufgegriffen haben. Also da ging es ja statt eben pauschal einfach Lockdowns zu verhängen, um ganz gezielte Schutzkonzepte. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Das war ja am Ende des ersten Lockdowns. Da war im Grunde genommen die Frage, wie kommen wir dann wieder raus? Also das damalige Konzept, ich glaube, die Hörer kennen das rauf und runter, ich habe das hier quasi fast in jeder Folge mal erwähnt, war eben Schutz der Risikogruppen, Masken, aerogene Übertragung verhindern, reaktionsschnelle Nachverfolgung und die Schnelltests für jedermann. Das hat Ewigkeiten gedauert, also über ein Jahr, bis sich das allgemein durchgesetzt hat. Heute ist es, kann man schon sagen, weltweit eigentlich als Alternative, wird es als Alternative gesehen. Aber damals müssen Sie sich vorstellen, Schutz der Risikogruppen, es ging ja insbesondere um die Alten, da hat dann die Bundeskanzlerin persönlich und auch die Leopoldina, Akademie der Wissenschaften, gesagt, na, das geht gar nicht, dass man Teile der Bevölkerung hier quasi sonderisoliert und benachteiligt. Drum, Sonderschutz kommt nicht in die Tüte. Masken, da hat sogar die WHO und denen natürlich nachplappernd das RKI gesagt, ja, Masken sind gefährlich, die brauchen wir nicht. Und wir hatten prominente Ärzte im deutschen Fernsehen, die dann gesagt haben, was man alles für Pickel im Gesicht kriegt, wenn man Masken trägt und so weiter. Aerogene Infektionen, also durch die Luftübertragung, das haben wir alle am Anfang unterschätzt, weil SARS-1, also der erste SARS-Virus aus dem Jahr 2003, weniger durch die Luft übertragen wurde. Wahrscheinlich hat sich das SARS-CoV-2 dann auch erst im Lauf der Pandemie so entwickelt, dass es stärker über die Luft übertragen wird. In China war es noch besser kontrollierbar. In Norditalien hat sich dann eine Variante daraus entwickelt, die viel infektiöser war. Aber das wurde dann irgendwann erkannt, aber auch ein bisschen spät, sage ich mal. Also während wir hier im Podcast schon gewettert haben, dass man da unbedingt was tun muss und über Luftwechsel gesprochen haben und ähnliches, hat die Bundesregierung ja noch dieses, wie hieß das, AHA, also Hände waschen, Abstand, Hände waschen und so weiter. Und die Schnelltests, das war ja das Schlimmste von allem. Das war wirklich so, da haben viele Fachkollegen aus der Gesellschaft für Virologie, mit einem habe ich richtig gestritten mal in so einer Kommission, wo wir die bayerische Landesregierung beraten haben, die haben gesagt, das mit den Schnelltests, das bringt es überhaupt nicht. Und das hat deshalb bis September 21, glaube ich, dann gedauert, bis die verfügbar waren. Und die hätte es natürlich von Anfang an oder fast von Anfang an gegeben. Das ist ja kein Hexenwerk. Also ich glaube insgesamt so dieses Konzept, dass man sagt, man braucht einen Kompass. Das war aus meiner damaligen Sicht so.
War das Ihre Idee eigentlich, das Kompass zu
nehmen? Ja, der Name ist von mir, ja. Ah, okay. Den nehme ich auch mit, wenn wir dann eine Fortsetzung dieses Podcasts machen. Ist vereinbart mit dem MDR, vielen Dank dafür,
okay, dass
ich mitnehmen darf. Es ist so, Kompass, das hatte folgenden Anlass. Wenn Sie sich erinnern, die Bundeskanzlerin hat damals immer gesagt, wir fahren auf Sicht. Und auf Sicht fahren, ich habe auch mal so einen Schein gemacht, dass man segeln darf und sowas. Auf Sicht fahren heißt, sind im Nebel, haben keinen Kompass, haben keine Orientierung, sie haben gar nichts. Sie gucken quasi nur in den Nebel voraus und steuern irgendwie verzweifelt das Lenkrad und hoffen, dass kein Eisberg kommt. Und da haben wir gesagt, nee, da brauchen wir einen Kompass. Zumal die Kanzlerin ja dann so Sachen gesagt hat, aufgrund der Leute, die sie beraten haben, hat sie gesagt, 70% der Deutschen werden sich infizieren. Damals war die Sterblichkeit, die man so gesehen hat, zwischen 0,8 bis zu 2%, hieß also dann so um die 500.000 plus x Tote in Deutschland. Das ist weltweit aufgenommen worden, hat zu Veränderungen des Kurses an der Börse geführt und allem Möglichen. Also das waren so Momente, wo ich gedacht habe, da braucht es nochmal eine andere Meinung. Und ich fand auch immer, ich habe ein paar Mal dieses Bild gebracht, mit Viren kennt sich kein Schwein aus. Ja? Und deshalb haben wir alle Angst davor. Und so Virologen, die haben eigentlich keine Angst vor Viren. Und das liegt daran, dass sie sich besser damit auskennen. Und ich habe dann immer das Bild gehabt von dem Kind, was im Straßenverkehr über eine große Straße geht und eigentlich das relativ angstfrei macht, weil es weiß, wie schnell die Autos fahren, kennt die Situation, weiß, wo die Ampeln sind, weiß, was das heißt, wenn das Männchen grün ist. Und so, das war so die Idee des Podcasts, dass man die Menschen dahin führt, dass sie Viren so gut verstehen, dass es eine einschätzbare Gefahr ist und dass sie vielleicht auch beurteilen können, wenn der eine oder andere Modellierer mal wieder ein bisschen übertreibt.
Noch so ein ganz frühes Thema waren ja auch Ausgangssperren, wenn ich mich daran erinnere, gerade so in dieser, Sie haben es gerade nicht Nebelzeit genannt, aber in dieser Zeit, in der das Thema Viren so vernebelt war, also das Wissen, also gerade bei mir ja auch nicht da war, da haben wir noch in Bogen beim Spazieren gemacht, wenn Leute uns entgegengekommen sind oder sind vorher schnell abgebogen. Also wirklich irre Sachen im Nachhinein. Ne? Aber das bringt mich zum Stichwort Ausgangssperren. Darauf sind Sie schon in der ersten Folge auch eingegangen. Da können wir auch kurz reinhören.
Das, was auf jeden Fall medizinisch nicht sinnvoll ist, ist Menschen daran zu hindern, raus an die frische Luft zu gehen.
Und dann haben wir auch über Kinder geredet. Wie krank werden sie? Wie stark verbreiten sie das Virus? Auch darauf sind wir hier sehr früh eingegangen, am 5. Mai 2020, also sehr früh. Da haben sie nämlich hier Folgendes gesagt.
Die Leopoldina ist ja auch der Meinung gewesen, die Akademie der Wissenschaften, dass man bei Kindern durch Hygieneerziehung das Problem lösen kann. Meine Strategie wäre anders, die wäre, lass die Kinder völlig in Ruhe, lass die machen, geht einfach davon aus, dass sich das Virus dort verbreitet, weil alles andere unverhältnismäßig wäre. Ich will ja nicht, dass so eine ganze Generation C sozusagen entsteht.
Muss man heute vielleicht sagen, ist dann doch so eine kleine Generation C entstanden?
Ja, das ist eine große Generation C, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist ja, das
sprengt den Rahmen.
Das füllt inzwischen wirklich Regale, was da inzwischen an Literatur zusammengekommen ist, wie die Kinder geschädigt wurden. Ja, das war eben so eine der frühen Auseinandersetzungen, wo es schwierig war. Die Frage, sind Kinder so ansteckend wie Erwachsene, wo ich ja die Position vertreten habe, dass sie weniger ansteckend sind, weil sie vor allem kürzer das Virus ausscheiden. nur wenige Tage. Inzwischen ist das Standard in der Wissenschaft, aber es gab ja da andere Meinungen und deshalb hat sich das so durchgesetzt. Und dass wir auch Ende 2020 in der zweiten Welle, die ja von allen vorhergesagt wurde, nicht in der Lage waren, irgendwie die Schulen mal zu sichern. Ja, das war ja eigentlich klar, was dann kommen würde und da hatte man keine Konzepte. Ich weiß noch, wie die Kanzlerin empfohlen hat, Fenster aufmachen und Mantel mit in die Schule nehmen, weil man einfach nichts gemacht hat an Lüftungskonzepten und so. Und am Schluss musste man halt wieder zumachen. Das war im Herbst wirklich, sage ich mal, so ein hausgemachtes Problem. Was ich sicherlich, sage ich mal, es ist ja schwierig zu sagen, ja, also ich habe da eine relativ komfortable Position, weil die meisten Vorhersagen gestimmt haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt habe und es haben viele andere halt sich schnell die Dinge angelernt, um da diese schwierige Situation meistern zu können. Die einen kamen aus dem Labor und haben vorher fast nur Molekularbiologie gemacht, die anderen, ich erinnere mich noch, Herrn Wieler haben wir immer auf die Schippe genommen, der Camillo Schumann und ich, weil der ständig R0 und R verwechselt hat in den ersten Wochen, bis er sich das dann langsam angelernt hat, was da der Unterschied ist. Ich erkläre es jetzt nicht nochmal. Aber es ist einfach ganz normal, dass so ein Staat sozusagen eine Weile braucht, bis er sich da eingruft auf das Problem. Und was weiß ich, wir haben ja auch erklärt, dass Händewaschen und Plexiglas-Trennwände ziemlicher Unsinn sind, während das überall plakatiert wurde draußen. Oder auch dieser Streit, wie die Pandemie sich insgesamt entwickelt.
Weil Sie das gerade sagen, also ich habe nochmal in der Hörerpost gewühlt. Viele Hörerinnen und Hörer haben also wirklich damals auch geschrieben und ihre Fragen in der Sendung gestellt. Oh Gott, müssen wir jetzt bis zum Ende aller Tage vor diesem Virus Angst haben und im Lockdown leben? Also die Zukunftsaussichten, die waren gerade so Anfang 2020 schon, glaube ich, bei vielen Menschen extrem getrübt. Und da konnten Sie, und an die Folge konnte ich mich auch noch erinnern beim Nachhören, in der Folge am 27. März ein kleines bisschen Licht im Sinne von Hoffnung ins Dunkel bringen. Weil Sie sagten damals?
Diese Coronaviren, ja, die haben die Eigenschaft, dass sie sich immer sehr, sehr schnell verändern. Was dabei passiert, ist eigentlich regelmäßig Folgendes. Das Virus wird im Lauf der Anpassung an den Menschen als neuen Wirt immer besser im Übertragen, aber zugleich verlieren die eigentlich immer ihre krankmachende oder auch tötende Wirkung. Das heißt, sie werden weniger letal oder die Letalität sinkt eben. Und deshalb wäre es ein extrem ungewöhnliches Ereignis, wenn so ein Virus quasi während einer Pandemie mutiert und dabei gefährlicher wird.
Ja, das war für mich zumindest so ein Signal. Ah, es kann noch wieder besser werden, so, ne?
Licht am Ende des Tunnels. Ja, das war mir eigentlich irgendwie wichtig. Ich finde, wenn man sich ein bisschen auskennt, hat man dann auch weniger Sorgen und man weiß auch, das Ganze ist dann irgendwie lösbar, das Problem. Ja, das war ein Riesenstreitpunkt, ja, ob das so ist oder nicht. Da gab es dann viele Virologenkollegen, die gemeint haben, sie können das nicht nachvollziehen, dass das so ist. Herr Lauterbach hat ja noch jahrelang von der Monstermutante gewarnt, die kommen könnte. Bei Omikron wurde dann von einer Omikron-Wand gesprochen, statt zur Kenntnis zu nehmen, dass das jetzt tatsächlich so eine angepasste Variante war. Wir haben die damals Messias-Variante sogar aus Spaß genannt, weil sie eben quasi die Leute immunisiert, aber eben nicht mehr so gefährlich ist. Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, was man daraus lernen kann insgesamt oder auch die Frage, wie riskant ist es im Freien zu sein, das insgesamt ist es so, wir müssten eigentlich für die nächste Pandemie besser verstehen oder dafür sorgen, dass die Menschen besser verstehen, womit sie es zu tun haben. Das nächste Virus wird natürlich wieder anders sein. Und dann glaube ich schon, dass 80% des Schutzes dadurch entstehen, dass ein intelligenter Mensch persönlich in seinem kleinen Bereich, in dieser Mikroresilienzzone, dafür sorgt, dass er sich nicht ansteckt. Also zumindest Chancen hat, dafür zu sorgen. Das gilt natürlich nicht für Menschen im Altenheim oder Menschen im Krankenhaus oder so. Oder Alte, die zu Hause sind, da muss man sich anders kümmern. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Frage, ob der Staat jetzt sozusagen von oben nach unten regieren muss, ohne zu erklären, warum. Also diese Begründungskultur, die ich immer gefordert habe, hat es ja letztlich nie gegeben, sondern man hat die Maßnahmen irgendwie ergriffen, wie man hinter den Kulissen erfahren hat, dann, weil halt irgendwie die Ministerpräsidenten sich so lange gekloppt haben, bis sie irgendeine Einigung hatten. Aber es war jetzt nicht so richtig von sachlichen Gedanken getragen. Und das wäre gut, wenn wir vielleicht beim nächsten Mal das eher hätten, dass man wirklich erklärt, was los ist und warum man welche Strategie fährt.
Das Thema, über das wir wahrscheinlich mit am häufigsten gesprochen haben, ist das Thema Impfen. Das war ja dann so im Dezember 2020, als die ersten Impfstoffe ihre Zulassung erhalten sollten oder das kurz bevorstand. Und da hat Jens Spahn, und da sind wir eigentlich auch schon wieder ganz im ganz aktuellen Bereich drin, weil jetzt ja Jens Spahn vor der Enquete-Kommission ausgesagt hat, der hat damals in mehreren Pressekonferenzen immer wieder betont, dass Impfstoffe in der EU dauerhaft zugelassen werden, also ordentlich, regulär zugelassen werden. Auch das habe ich noch auf Band.
Und das wird dann die weltweit erste reguläre, ordentliche Zulassung. Und die ist aus meiner Sicht wichtig, auch um Vertrauen in diesen Impfstoff zu gewinnen.
Ja, und dann stellte sich aber heraus, nee, falsch, war gar nicht regulär. Und dann kam immer dieses kleine schwarze Dreieck auf den Verpackungen auch im Podcast zur Sprache. Können Sie das nochmal erklären, welches schwarze Dreieck, wie erinnern Sie sich daran?
Ja. So wie wir den Wieler mit seinem R0 auf die Schippe genommen haben, man musste das ja auch ein bisschen entspannen, ja, in der damaligen Lage. Also das war bei den Impfstoffen, ist es so, wenn Sie eine Notfallzulassung haben, die also bedingte Marktzulassung in Europa heißt es halt neuerdings, aber es ist eine Notfallzulassung. Da ist auf der Packung immer ein kleines schwarzes Dreieck und auf dem Beipackzettel. Das bedeutet, dass das Präparat unter besonderer Beobachtung steht und man eben Nebenwirkungen sofort melden muss und so. Und da haben wir mal gesagt, naja, mal schauen, ob der Spahn recht hat, weil er hat es ja wiederholt. Er ist immer wieder gefragt worden und gesagt, ja, reguläre Zulassung. Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen bei den wenigen Daten, die bisher da sind. Und es war dann tatsächlich so, dass das kleine schwarze Dreieck auf der Packung drauf war. Ganz ehrlich gesagt, das mit der angeblichen regulären Zulassung, wo sich Herr Spahn als Bundesminister sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, zusammen vielleicht noch mit dem Thema, dass er von Anfang an ganz massiv behauptet hat, die Krankenhäuser wären super vorbereitet und hinter den Kulissen wusste man, dass zu wenig Masken und zu wenig Beatmungsplätze da sind. Zu wenig Masken insbesondere auch, um das Personal zu schützen. Also ich finde, die zwei Sachen hätten am Montag in der Enquete-Kommission, als er befragt wurde, nochmal auf den Tisch gehört. Und ich kann auch sagen, ganz aktuell hat der Spiegel ja ein Riesenstück über Herrn Spahn geschrieben. Da geht es dann um mehr so finanzielle Verstrickungen rauf und runter. Aber ich finde, der Vertrauensverlust der Bevölkerung hat schon stark auch in der Pandemie dadurch gelitten, dass er halt mehrfach einfach nicht die Wahrheit gesagt hat. Und da müsste er erklären, wie es zu diesen massiven Irrtümern kam. Also gut, unser Podcast hat er wahrscheinlich nicht gehört. Aber irgendwie glaube ich schon, es kann ja wohl nicht sein, dass er so im Tunnel war, dass er von niemandem gehört hat, was der Unterschied zwischen einer regulären und einer ordentlichen Zulassung ist als Bundesgesundheitsminister. Also da muss man schon unterstellen, dass er das vorsätzlich gemacht hat oder zumindest der Verdacht steht im Raum. Das ist weder in der Enquete noch im Spiegel besprochen worden. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht jetzt fachlich, weil es natürlich auch mein Fach betrifft, schon ein schwerer Vorwurf. Und ich hätte schon erwartet, dass er sich zumindest nach der Pandemie mal damit auseinandersetzt.
Also die Liste ist lang mit Themen, die im Corona-Kompass sehr früh dran waren. Auch übrigens der Verdacht, dass das Virus vielleicht aus einem Labor stammen könnte. Haben wir ja dann auch nochmal eine Extrasendung drüber gemacht später. Aber wir haben natürlich nicht nur über Corona gesprochen im Gesundheitskompass. Ich erinnere mich, da haben Sie schon kurz vor Weihnachten 2022 mit meiner Kollegin Susanne Böttcher über das Abnehmen mit der Spritze gesprochen, als das wirklich außerhalb der Fachkreise eigentlich noch kaum jemand auf dem Schirm hatte. Und in der Folge ein Jahr später sogar nochmal, da können wir kurz reinhören.
Es ist ganz klar, dass es der nächste heiße Scheiß wird, wie man so sagt, quasi bei den Lifestyle-Drogen. Also sehe diese Entwicklung sehr kritisch, weil ich eben fest überzeugt bin, dass es notwendig ist, Menschen auf diesem Weg therapeutisch zu begleiten. Insbesondere natürlich bei denen, die wirklich fettleibig sind, die also Adipositas im definitorischen Sinn hat, also einen Body-Mass-Index von über 30.
Ja, Paracetamol in der Schwangerschaft, der schlecht aufgestellte Zivilschutz, den wir heute vielleicht nochmal thematisieren, das Cannabis-Gesetz oder die Enquete-Kommission, über die wir auch schon gesprochen haben. Man kann sagen, ja, hier im Podcast mit Herrn Alexander Kekulé haben Sie es zuerst gehört. Durch fast alle diese Themen zieht sich ein roter Faden, über den wir heute sprechen wollen, und das ist die Vertrauenskrise der Wissenschaft, gerade beim Stichwort Paracetamol in der Schwangerschaft. Da habe ich noch US-Präsident Donald Trump im Ohr, der in einer Pressekonferenz in diesem Jahr immer und immer wieder sagte, don't take it, don't take Tylenol. Und der sich dann eben dann auch in dieser Pressekonferenz hinstellt und sagt, Zitat, wir verstehen hier eine ganze Menge mehr als die Leute, die das studiert haben, Zitat Ende. Und ich erinnere mich auch an ein Zitat von Trump ein paar Jahre zuvor, als er sagte, das Coronavirus lasse sich durch das Spritzen von Desinfektionsmitteln bekämpfen. Also, Herr Kekulé, mein Eindruck ist, dass wir in den letzten Jahren vielleicht... War da die Pandemie so eine Art Wendepunkt, wissenschaftlich und gesellschaftlich irgendwie eher dümmer oder misstrauischer geworden sind? Dabei müssten wir doch durch diese Pandemie eigentlich klüger geworden sein, oder?
Ja, die Pandemie war natürlich ein Katalysator für viele Dinge, die vorher schon so ein bisschen schief hingen.
Okay.
Aber hier ist es tatsächlich so, sehe ich wie Sie, ist das Vertrauen in die Wissenschaft ganz massiv eingebrochen in der Pandemie. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sich jetzt nicht mehr impfen lassen wollen, in den USA noch schlimmer als bei uns. Das Misstrauen gegen Virologen ganz allgemein, Gain-of-Function-Forschung haben wir ja auch schon besprochen. Also diese Forschung, wo Krankheitserreger gefährlicher gemacht werden, um es mal so ganz pauschal zu sagen. Aber auch die Frage, ob der Klimaschutz oder die Klimaveränderungen durch den Menschen real sind, ja oder nein, das sind ja auch wissenschaftliche Daten, die das eigentlich belegen, wo dann Leute sagen, nö, ist uns egal, jetzt setzen wir dann einfach die Verbrennermotoren wieder auf Platz 1 der Liste und alles ist wieder wie vorher. Oder Umweltgifte, über die wir, glaube ich, auch mal gesprochen haben, Plastik in der Umwelt, PFAS, diese Chemikalien, da ist auch das Abkommen, das internationale, gerade nicht zustande gekommen. Und da gibt es eine lange Liste, wie das weitergeht. Ich glaube, es ist letztlich so, die Wissenschaft hat sich da, man hat sich irgendwie öffentlich gestritten in der Pandemie. Und es gab vorher so einen komischen Nimbus wahrscheinlich, also dass diese Menschen im weißen Kittel nur ihrem Beruf sozusagen verpflichtet sind, immer versuchen, sachlich zu sein und irgendwie auch apolitisch, irgendwie eunuchoid geradezu sind. Ja. Und plötzlich hat man gemerkt, die sind aus Fleisch und Blut, die gehen brutal aufeinander los zum Teil. Ja, da gibt es dann von Regierungsberatern fieseste Angriffe gegen irgendwelche anderen Leute, die auch irgendwelche braven Studien gemacht haben, dass diese Studien Mist wären und das zur Primezeit im deutschen Fernsehen. Mhm. Und wenn man das so mitkriegt dann und zugleich mitkriegt, dass die Politik immer sagt, wir machen hier Follow the Science, die Wissenschaft diktiert im Grunde genommen, was passiert. Das war ja so ein bisschen auch das Zitat von Herrn Hasselhoff, was ich vorhin gebracht habe. Gibt es aber viele Beispiele. Also die berühmte Sache, wo Christian Drosten als Regierungsberater über Nacht dann eben gesagt hat, plötzlich, ja, also jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Ich habe da noch so eine Extra-Studie gelesen. Ich bin jetzt doch für Schulschließungen und so. Ja. Also da hat man als Bürger dann so das Gefühl gehabt, es ist nicht gut, von Technokraten regiert zu werden. Und das hat sich jetzt umgeschlagen in so ein Gefühl, wenn die sagen follow the science, dann meinen die eigentlich follow the politics und follow the money. Und das ist so das hängt jetzt einfach schwer an der Wissenschaft dran. Und ist eigentlich tragisch, dass man durch so eine Situation, wo die Wissenschaft ja auch Großes geleistet hat, ja, also dass wir überhaupt das Virus so schnell identifiziert haben, dass es einen Impfstoff gab oder mehrere Impfstoffe gab dagegen und, ja, auch epidemiologisch Gegenmaßnahmen immerhin irgendwie funktioniert haben, auch wenn die zum Teil unbeliebt waren. Nee, es bleibt sozusagen dieser fiese Beigeschmack und insgesamt ist die Welt ja in so eine Schieflage auch wirtschaftlich geraten. Wir haben quasi eine politische Schieflage, wir haben also geopolitische Schieflage, wir haben wirtschaftliche Probleme und dann wird das so ein bisschen alles als Folge dieser Corona-Pandemie wahrgenommen, weil es da eben so deutlich zutage getreten ist.
Sind dann, weil Sie gerade auch Herrn Drosten mit der Studie genannt haben, wirklich immer nur in Anführungsstrichen die Wissenschaftler selbst verantwortlich zu machen oder sind es dann eben doch auch mal Politiker oder eben einfach die Strukturen, wie ja auch zum Beispiel der Föderalismus und Sie haben ja vorhin selbst das Beispiel genannt mit Halle und Sachsen-Anhalt und Herrn Haselhoff, die dann eben, wo Sie sagten, die wurden von ihm in Anführungsstrichen vor sich hergetrieben. Ne? Manchmal sind es vielleicht genau, nur im Scherz
ja,
jetzt.
Ja ein genau. Fels in der Brandung, der,
auf jeden Fall.
Der hat das, glaube ich, mit dem Augenzwinkern gesagt.
Nee, aber
ich glaube, der wurde eher übrigens von Markus Söder damals vor sich hergetrieben, der ja auch schon gesagt
auch
hat, er
macht
die Schulen zu und da wollte man natürlich nicht hinterherhampeln. Ja.
Aber dann sind da eben Bund, da sind Länder, da sind Kommunen und dann noch Experten und Wissenschaftler. Also ist da vielleicht auch ein strukturelles Problem?
Ich glaube schon, das sind strukturelle Probleme, die da zutage getreten sind, aber sie hingen auch an den handelnden Personen. Also ich habe das auch, sage ich mal, kann ich sagen, sehr persönlich erlebt. Ja, das ist ja, glaube ich, bekannt, dass nicht nur, sage ich mal, Hendrik Streeck aus Bonn oder Herr Schmidt-Schanasit aus Hamburg dann plötzlich ins Kreuzfeuer kam, sondern zeitweise, das war nur so vorübergehend, ging es dann auch mal gegen mich. Da war es eben die Frage, ob Kinder so ansteckend sind wie Erwachsene. Und da ist es dann schon so, da habe ich dann erlebt, da gibt es dann so eine Welle, die sich da irgendwie lostritt irgendwie und die auch schwer wieder einzufangen sind, wenn die Wissenschaftsredaktionen dann plötzlich mit wie Hunde quasi auf die Jagd gehen und versuchen, das Team Vorsicht gegen das Team, wir riskieren alles oder wie das damals hieß oder eben Team Streeck, Team Drosten, Team Krekulé, sowas ist dann auch von den Wissenschaftsredaktionen, finde ich, ziemlich stark befeuert worden. Also ich sage mal ein Beispiel, also bekannt ist ja, dass der Christian Drosten mich, wir sind ja per Du schon lange, also weil wir uns, glaube ich, kennen, seit er noch Doktorand war oder so. Also kenne ich schon lange, lange als nächste Generation. Netter Kerl, ja, auf jeden Fall vor der Pandemie. Und es ist so, da ist ihm halt so ein, was bei Twitter entgleist. Ja, hatte ich im Tagesspiegel was geschrieben, was dann leider unglücklicherweise von der Redaktion auch noch umformuliert wurde. Die Überschrift wurde nicht abgesprochen so geändert, dass dann plötzlich drinnen stand, Drosten soll seine Studie zurücknehmen. Mhm. Ja. Und das war nicht von mir. Das hat die Redakteurin geschrieben. Ganz konkret, man kann ja hier aus dem Nähkästchen plaudern, die rief dann abends um 17:30 ungefähr bei mir zu Hause an und fragte, ob ich meine, meinen Satz, dass es ungeschickt vom Drosten sei, das nicht zurückzuziehen, nicht ändern will im Sinne von, er soll es zurückziehen. Habe ich gesagt, nö, mache ich auf gar keinen Fall. Ich werde einem Kollegen nicht reinreden, was er soll. Lassen Sie es so stehen, wie es ist. Und was sie mir nicht gesagt hat, ist, dass das schon im Druck war. Ja, und das war dann wurde später geändert, aber in der ersten Auflage, in der Druckauflage für Berlin, die der Christian dann beim Frühstück gelesen hat, wahrscheinlich stand drin, er soll das gefälligst zurückziehen. Da hätte ich auch einen Hals gekriegt. Ja. Er hat sich ganz, ganz kurz darauf entschuldigt bei mir, auch öffentlich immer wieder gesagt, dass da also bei vielen Einschätzungen wir einer Meinung waren und dass man sich gegenseitig schätzt. Aber die Medien haben das aufgegriffen. Ja, da gab es dann Journalisten, die dann hinterher da draufgegangen sind.
Und rufen Sie dann trotzdem Herrn Drosten an und sagen,
wir haben damals mehrmals telefoniert.
Das ist ein totales Missverständnis und der Tagesspiegel hat so und so und ich kann nichts dafür. Ja, und dann versteht er das?
Ich glaube, es ist schon, die Eitelkeit war jetzt nicht nur die Formulierung, sondern es war doch so damals, also ich will es nicht zum tausendsten Mal den Virologenstreit aufmachen, aber es war so, dass damals die Bild-Zeitung, das hatte ich gar nicht so mitgekriegt, dass die da der einzige Protagonist waren oder Hauptprotagonist. Die Bild-Zeitung hatte halt mehrere Statistiker zitiert, die gesagt haben, die Statistik von Drostens Studie ist schlecht. Und die Studie war super wichtig, weil sie eben Grund war, oder der wichtigste Grund eigentlich für die Schulschließungen und die Frage, wie lange man die Schulen geschlossen halten muss und wie gefährlich ist das und so weiter, wie kommen wir aus dem Lockdown wieder raus und all diese Dinge. Und er hatte eben ja sogar in der New York Times erklärt, dass er, weil diese Sache politisch so wichtig ist, dass mit dieser Studie so früh rausgegangen ist, wo übrigens ein bisschen die Frage ist, ob das ein Preprint ist oder nicht. Also er hat es auf der Webseite des Instituts veröffentlicht, das ist dann eigentlich kein typisches Preprint. Aber wie auch immer, ist es so gewesen, dass ich ja dann derjenige war, der gesagt hat, nee, wenn er sagt in seinem Podcast, war das ja so, ich bleib dabei und das ist sieht nicht nur so aus, als wären Kinder genauso ansteckend, sondern sie sind sogar wahrscheinlich genauso ansteckend. Hat noch eins draufgelegt, ja. Da habe ich gedacht, nee, und dann immer zu sagen, diese Statistiker haben keine Ahnung von Virologie. Und daraufhin habe ich im Tagesspiegel eben erklärt, wie aus virologischer Sicht, aus virologischer Sicht weitere Schwachstellen sind.
Okay.
Und das glaube ich schon, dass das am Schluss ist, das ist ja irgendwann veröffentlicht worden, auch regulär. Und da ist diese ganze Behauptung, dass Kinder genauso ansteckend wären wie Erwachsene, ja, komplett rausgenommen worden aus der endgültigen Publikation. Aber das war damals halt ein heißes Thema. Und also ich fand es von ihm eigentlich auch schon gut, dass er dann trotzdem sich entschuldigt hat und trotzdem gesagt hat, auch bei der Bundespressekonferenz, glaube ich mal, dass er also, dass wir oft eine ähnliche Position haben und so, und war also sehr versöhnlich.
Zitat, glaube ich, Sie haben praktisch in jeder Sache recht oder so ähnlich, hat er dann über Sie gesprochen.
Ja. Ah, echt? Also genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist, mein Gott, schauen Sie, wir haben beide auch vor dem heißen Herbst gewarnt, ja. Und die Politik hat nichts gemacht. Wir haben beide unabhängig voneinander gesagt, ich mal in einer Sendung bei Anne Will am Sonntagabend, er dann am Montag in einer anderen Erklärung, haben wir gesagt, das ist nicht sinnvoll, die Leute in der Bude einzusperren, so wie das damals in Spanien, in Italien, in Frankreich, glaube ich, auch noch passiert ist, in Österreich, ja. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir in Deutschland nicht, die Leute sollen raus dürfen, weil das virologisch nicht sinnvoll ist. Wir waren also bei vielen Punkten wirklich einer Meinung und das war an den Stellen auch immer gut, ja, vom Ergebnis her. Ja. Also ich glaube, also das eine ist das Verhältnis im Innenverhältnis, das andere ist, ob man halt nach draußen, und gab es ja andere, wie gesagt, Schanasit und Streeck, wo also ein ganz anderer Streit entfacht ist. Ich glaube, bei den Bürgern ist schon irgendwie entstanden, das sind so Streithanseln, die haben da vielleicht ihre Privatinteressen. Das sind so persönliche Angriffe ad personam plötzlich. Es gab so eine Lagerbildung. Da stellt man sich dann natürlich sofort die Frage, was haben die für persönliche Vorteile? Ja, also ist ja bekannt, dass so ein Virologe auch virologische Diagnostik macht. Und da hat er Privateinnahmen. Sobald da Privatpatienten dabei sind oder je nachdem, wie der Deal mit der Universität ist, verdient man ganz persönlich Geld daran, wenn mehr diagnostiziert wird. Und da muss man natürlich die Frage stellen, aha, die machen jetzt also diese PCR-Untersuchungen auf Covid. Wer kriegt eigentlich die Kohle? Also da ist dann schon so eine gewisse Befangenheit, möchte ich mal sagen. Oder auch die Frage, jetzt klappert man wahnsinnig und sagt, das und das und das ist alles wichtig. Und hinterher kriegt man dann vom Staat Forschungsgelder. Ich glaube, sogar in dreistelliger Millionenhöhe wurden die dann locker gemacht für Corona-Forschung. Und dann justament kriegen dann die Institute der Leute, die also da am wichtigsten beteiligt waren, die kriegen dann die Forschungsgelder, ja, die am lautesten geklappert haben, sage ich mal. Oder zwei Virologen machen zusammen einen Podcast und hinterher sind die beiden der Vorsitzende und die stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft für Virologie. Also da ist schon eine gewisse offensichtliche Vorteile sind da irgendwie drinnen, Einladungen zu wichtigen Veranstaltungen und. Und da sitzen dann, was weiß ich, Herr Drosten und Frau Brinkmann, die man ja noch kennt, gemeinsam bei Angela Merkel, wenn sie also die Stauffer-Medaille in Stuttgart bekommt. Also irgendwie ist schon klar, die haben da was davon, persönlich. Und deshalb glaube ich, muss man dem Bürger sehr deutlich machen, dass man damals das voneinander getrennt hat. Ja, das glaube ich ja auch den meisten Leuten. Aber von außen gesehen ist immer so, das heißt ja nicht umsonst im deutschen Recht auch immer wieder so eine Art Befangenheit. Da genügt der Anschein. Ja, es kommt nicht darauf an, was ich subjektiv denke, sondern es kommt darauf an, was ein neutraler Beobachter denken muss oder denken kann. Und da muss ich sagen, da hat man, glaube ich, zu wenig getan. Und jetzt bei der sogenannten Aufarbeitung wird ja auch nicht die Hose runtergelassen und gesagt, schaut mal her, das war so und so, das war so und so, sondern es ist eher so, dass sich die Fronten schließen. Also wenn Sie die Enquete, da haben wir schon drüber gesprochen, anschauen, jeder bleibt bei seiner Position. Die jeweiligen Erinnerungen sind immer geschlossener in der eigenen Blase. In der Psychiatrie würde man sagen, das Warnsystem schließt sich. Ja. Jeder bleibt da, wo er ist und tschüss. Ja. Und ich finde auch, man muss die Wissenschaftsredaktion mit rannehmen, weil die damaligen Hardliner, die haben ja auch, die sind heute noch bei ihren Positionen, schreiben immer noch das Gleiche wie früher. Es gibt sogar Leute, die schreiben, dass bei der Kinderstudie dann damals in der endgültigen Publikation von Herrn Drosten das Gleiche drin gestanden hätte, was einfach falsch ist. So stand im Spiegel, habe ich zum Beispiel gelesen. Und letztlich wurden die ja auch für die Journalisten für regierungsfreundliche Positionen belohnt. Ja, gibt es einige, die Posten gekriegt haben, Preise, Prestige. Ja. Und will ich jetzt nicht den Namen nennen, aber das ist ja, glaube ich, bekannt. Also wir müssen da schon was tun.
Vertrauensverlust in die Wissenschaft ist unser Thema. Und Sie haben schon so vieles angerissen und ich möchte vielleicht bei einem Punkt nochmal kurz nachhaken. Wie macht sich der denn bemerkbar? Also ja nicht nur bei Corona, sondern ja auch am Ende bei Impfungen ganz allgemein. Sie haben die Gain-of-Function-Experimente schon angesprochen, wo ich das vielleicht sogar verstehen kann, dass man da skeptisch ist. Aber wir treffen ja auch auf Skepsis zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Haben Sie da manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst davor, wenn es dann so weit geht?
Also ich glaube schon, dass das die grundsätzliche Frage ist, ob wissenschaftliche Wahrheiten zählen. Da muss man auch sagen, Donald Trump und seine MAGA-Leute oder auch Make America Healthy Again von seinem Gesundheitsminister Maha, das ist so, also der Gesundheitsminister heißt natürlich nicht Maha, sondern diese Bewegung heißt Make America Healthy Again.
Ja, Robert Kennedy.
Was der Kennedy Jr. da ausgerufen hat. Die sind zum Teil basiert auf offensichtlichen wissenschaftlichen Falschaussagen. Ja. Und zum Teil haben sie so ein Fünkchen recht, beim Paracetamol haben wir es ja mal besprochen. Ich glaube, man muss einfach sagen, Wissenschaft ist immer Diskussion, Kompromiss irgendwie auch. Es gibt verschiedene Meinungen und dann gibt es eben so eine momentane herrschende Meinung der Wissenschaft. Und Wissenschaftler müssten eigentlich immer fairerweise dazu sagen, dass sich die Meinung ändern kann. Und dass es nicht so eine Meinung aller Wissenschaftler gibt, sondern auch unterschiedliche Positionen, das gab es schon immer. Und ich glaube, da sind viele halt in ihre Blase abgedriftet und sagen, mich interessiert jetzt nur noch, was ich in meinem TikTok-Kanal sehe und alles andere glaube ich nicht mehr. Es ist natürlich so, wenn man jetzt so guckt, wie die Politiker heute reagieren, ja, also wie Herr Spahn in der Enquete-Kommission jetzt reagiert hat am Montag gerade. Oder was ich auch ein bisschen befremdlich fand, ganz ehrlich gesagt, das soll jetzt nicht gegen Sachsen-Anhalt schon wieder gehen, aber das ist natürlich mein Bundesland, wenn Sie so wollen. Jetzt haben die, gerade hat der Landtag die Corona-Notlage für 2026 beschlossen, ausgerufen, erklärt. Boah, also erklären Sie das mal den Bürgern. Ja, es geht natürlich ums Geld, die brauchen irgendwelche Mittel. Sollten sie eigentlich lieber sagen, wir gehen sonst pleite, gebt uns das Geld. Aber eine Corona-Notlage, boah, ohne, also das ist schon sehr weit von wissenschaftlichen Fakten, sage ich mal. Und eigentlich ist es doch so, wir haben in Amerika diese ganz krasse Situation, die noch viel schlimmer ist als hier, dass das ganze Land eigentlich nicht mehr faktenbasiert funktioniert. Und das ist schrecklich, weil man darf nie vergessen, dass ja auch die Technik, die wir benutzen, ja jedes Handy, was wir benutzen, dass wir hier im Radio irgendwas hören können und so weiter, das ist einfach auf naturwissenschaftlichen Fakten basierend, sonst würde das alles nicht funktionieren. Und eigentlich hätten wir jetzt in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, die Chance, was dem entgegenzuhalten und mal neutral und sachlich die ganzen Fragen anzugehen. Und da dürfen wir nicht vergessen, Wissenschaft ist ja in so einer Welt, die auseinanderfällt, die moralisch auseinanderfällt, die kulturell so einen Clash hat, die religiös auseinanderfällt, geopolitisch sowieso. Das ist eigentlich das einzige gemeinsame Wertesystem, was wir noch haben. Weil 1 und 1 ist 2. Ja. Und dieses so langweilig das ist, aber dieses naturwissenschaftliche Weltbild, das ist tatsächlich überall gleich. Ja, ob Sie mit dem Chinesen reden oder mit dem Amerikaner oder sonst was. Und es ist ja super, super spannend, sich damit zu beschäftigen. Darum kann ich nur appellieren, auch an unsere Hörer, die bisher sich dafür interessiert haben, bleiben Sie am Ball und machen Sie sich Ihre eigene Meinung, Ihr eigenes Bild damit zu können, ist extrem wichtiger als alle Popstars zu kennen und alle Fußballstars zu kennen.
Dann ist ja natürlich die Frage aller Fragen, wie kann Wissenschaft denn verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen?
Naja, also das, ich glaube, da gilt das Gleiche wie damals in der Pandemie. Wir müssen so eine Begründungskultur entwickeln. Transparenz und Ehrlichkeit sind sozusagen die Stichworte dazu. Abgesehen davon, dass die Leute natürlich fachlich gesehen ein paar Informationen brauchen. Aber da wäre eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, weil wir ja in der Aufbearbeitung sind, diese ganzen gelben Zettel, die wir uns damals in der Pandemie gemacht haben, wo wir gesagt haben, na, das müssen wir dann irgendwann mal beantworten, aber jetzt sind wir quasi dabei, ein Schiff durch schwieriges Gewässer zu steuern, da können wir nicht so ins Detail gehen. All das kann man ja jetzt in Ruhe, könnte man eigentlich in Ruhe machen. Eine Chance wäre aus meiner Sicht schon diese Enquete-Kommission gewesen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich da jetzt nicht so viel davon halte, ehrlich gesagt, aus verschiedenen Gründen. Aber Schauen Sie, am Montag hat der arme Herr Spahn, kriegt jetzt schon wieder eins ab, aber der hat ja am Montag auch gesagt, ich habe mir das tatsächlich angehört, weil das in den sozialen Medien besprochen wird. Er hat wirklich wörtlich gesagt, es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt. Diese entscheidende Frage, Sie erinnern sich damals, was ich für Ohrfeigen gekriegt habe, als ich sagte, Welle der Geimpften und gegen 2G war und so weiter, ja. Mhm. Auch gegen die allgemeine Impfpflicht und so. All das wurde doch immer damit begründet, dass man gesagt hat, die Impfung schützt andere Menschen vor Infektionen. Ja, die Kinder, die ihre Großeltern umbringen und was da alles nicht alles in den Raum gestellt wurde. Und die bösen Ungeimpften, die uns hier alle ums Leben bringen und in den Lockdown zwingen. Und jetzt sagt der ehemalige Gesundheitsminister, das war ja nie Absicht, dass das irgendwie vor Infektionen schützt. Das ging immer nur um den Schutz vor schweren Verläufen. Das ist einfach unwahr. Anders kann man es nicht nennen. Es ist unwahr. Es entspricht nicht den Fakten. Und ich bin sicher, dass die Leute, die ganzen Medienarchive haben, jetzt 1000 Zitate, so wie sie das eine da mit der Zulassung gefunden haben. Da gibt es 1000 Zitate, wo er und andere natürlich gesagt haben, es schützt vor Ansteckung. Es ist übrigens so, das haben wir schon ein paar Mal schon gesagt, die Impfung schützt ja auch bis zum gewissen Grad vor Ansteckung.
Bis Delta.
So. Kam auf die, genau, ab der Delta-Variante wurde es schwieriger, aber irgendwas, sage ich mal so, wenn beide geimpft sind, also der das Virus hat und trotzdem ausscheidet und der andere, der ungeschützt ist, dann haben sie vielleicht so 50% Schutz oder so. Also sie haben gewissen Schutz. Vielleicht sind es nur 30 oder so. Das war bei der damaligen Variante, bei Omikron ist natürlich viel weniger. Aber dieser kleine Schutz, der war natürlich immer die Frage, ist der wirklich so klein? Ist der vielleicht größer? Einige Fachleute, die damals die Regierung beraten haben oder diese gruseligen Modellierungen gemacht haben, behaupten heute, ja, wir haben ja nie gesagt, dass es 100% Schutz ist. Und da müssen wir halt jetzt mal rechnen, ohne jetzt jedem da an der Nase rumzuführen, was er damals wie wo gesagt und wo er sich geirrt hat. Müsste man einfach mal rechnen, hat es einen antiepidemischen Effekt gehabt, ja oder nein? Wenn ja, wie stark wäre der gewesen? Aber dass jetzt der Gesundheitsminister plötzlich sagt, mein Name ist Hase, ich habe das nie gesagt, wir wollten das überhaupt nie. Oh nee, also das ist nicht die Basis für eine Aufarbeitung. Und darum sage ich, man müsste halt eigentlich jetzt schon mal Wissenschaft machen, ja, und nicht nur das so persönlich sehen. Klar, wir sind alle angegriffen worden und wollen uns verteidigen, aber ich glaube, dass man sagen muss, wir schauen jetzt wirklich auf die Fakten und nicht mehr so sehr, ob jetzt die Fakten, wenn man das neutral anschaut, dazu führen, dass ich mir selber widerspreche. Das darf man ja auch ein paar Jahre später. Deshalb glaube ich, das wäre die einzige Chance. So könnte die Wissenschaft einen Schritt weitergehen.
Ja. Sind Sie da aber optimistisch? Also ich habe manchmal so das Gefühl, ich gucke wieder eine Pressekonferenz mit Donald Trump oder mit wem auch immer. Es ist eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren nicht besser geworden.
Ich bin Pessimist, wenn ich Fernsehen gucke, ehrlich gesagt. Das ist schon immer so. Ich bin inzwischen der Meinung, Tagesschau für Kinder, das geht gar nicht. Das müsste ab 18 sein. Ja. Aber es ist so, ich bin eigentlich Optimist, schon immer gewesen, sonst hätte ich auch den Podcast nicht gemacht. Und ich glaube auch, dass das unseren Hörern irgendwie ein bisschen geholfen hat, dass man immer auch so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels beschreibt. Und ich glaube, dass wir hier in Europa schon eine Streitkultur haben, aber eben eine relativ sachliche Streitkultur bisher. Und wenn wir dabei bleiben, dann haben wir auch gute Chancen, wenn wir das offen machen, haben wir auch gute Chancen, so diese Tendenz, dass man weggeht von der faktischen Welt, der so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Wenn aber die Leute, die eigentlich Protagonisten des sachlichen Dialogs sein sollten, ja, Politiker, Fachleute, wenn die jetzt anfangen zu schwurbeln, selber zu schwurbeln, dann wird es natürlich schwierig. Dann ist es so, dass man dann sich nicht mehr wundern muss, wenn dann, jetzt bin ich schon wieder in Sachsen-Anhalt, die Schwurbler irgendwann dann auch die Wahlen gewinnen. Ja, so ist das, ja.
Also das ist halt die nächste Wahl, die ansteht, ja.
Ja,
in
Sachsen,
hier in Mitteldeutschland. Ja, vielleicht kann ich Ihnen zum Abschluss noch ein paar persönliche Details aus der Nase ziehen. Ich bin gespannt, wenn Sie zurückblicken auf den Podcast. 400, jetzt fast 47 Folgen. Gab es irgendetwas, was Sie total von den Socken, wie sagt man, gehauen hat? Also was Sie total überrascht hat?
Also wenn mich etwas überrascht, also überrascht, ja, in der Wissenschaft überrascht mich letztlich nichts. Ja, da war also jetzt, was da so passiert ist, das war ja, ich habe es ja in der ersten Folge ein bisschen erklärt, was in der Pandemie passieren wird, und so war es dann so mehr oder minder grob gesagt. Was mich überrascht hat, war ganz was anderes. Und zwar, es gab einmal diese Folge, wo ich berichtet habe, wie ich meine Schwiegermutter aus der Ukraine evakuiert habe. Das war ja damals dramatisch im März 2022, wo da eben der Krieg losging und keiner wollte sie rausholen. Sie ist medizinisch krank gewesen, habe ich dann meinen alten VW-Bus fit machen lassen und bin selber hingefahren. Diese Folge waren totaler Burner, ja. Also ich habe eigentlich den Herrn Schumann damals angerufen und gesagt, sorry, ich komme erst gerade verspätet aus der Ukraine zurück, hat länger gedauert als geplant, wir müssen es ausfallen lassen. Ich kann höchstens erzählen, was ich da erlebt habe. Und dann haben wir das sehr spontan gemacht, das war ein Riesenerfolg. Witzigerweise, kleine Petitesse, ich habe damals so einen Vorschlag gemacht in dem Podcast. Ich habe damals gemeint, es wäre doch nicht schlecht, wenn westliche Truppen einfach in der Ukraine so bis Kiew stehen würden, dann würden sich die Politiker das nochmal überlegen. Das ist damals natürlich absolut nicht realistisch gewesen, weil der Westen da Angst davor hatte. Das hat der MDR damals rausgeschnitten.
Ach echt, ja?
Um mich zu
deswegen schützen, haben sie es jetzt nochmal gesagt.
Das war das war damals,
wir schneiden das so natürlich wieder raus.
Wir sind ja hier, wir reden ja hier aus dem Nähkästchen. Also das war so, verstehe ich auch. Ja. Also die hatten natürlich jetzt Angst vor dem Shitstorm, weil das damals absolut nicht konsensfähig war, sowas zu sagen. Die Idee war damals, dafür die Krim herzugeben. Und ich sage das deshalb, weil ich natürlich gesehen habe, was jetzt bei dem Gespräch mit dem Bundeskanzler und Herrn Zelensky in Berlin rausgekommen ist. Und das ist ziemlich genau das, was damals diskutiert wurde, aber nicht mehr in der Folge drin war. Also, dass die so erfolgreich war, das hat mich überrascht. Ja, da habe ich eigentlich gedacht, das ist ausreichend.
Weil es so spontan war wahrscheinlich, ne? Wenn die spontansten Sachen sind, die unterhaltsamsten vermutlich.
Wahrscheinlich, ja.
Und gab es auch so richtig, richtig schlimme Momente, wo Sie gedacht haben, ach, rutscht mir doch alle im Buckel runter?
Da gab es viele. Also das erste habe ich ja schon erwähnt, ganz am Anfang, dieser Albtraum, dass niemand auf die Warnungen da reagiert hat. Das war für mich schlimm, weil ich einfach seit Jahrzehnten in der Schutzkommission und sonst wo mich mit Pandemieplanung, solchen Epidemiologie beschäftigt hatte. Und dann kommt so ein Fall und dann passiert nichts. Ja, das ist irgendwie für mich eine Überraschung gewesen, aber auch gruselig, wenn ich mich erinnere, damals, als die Ministerpräsidenten sich in Brüssel getroffen haben zum ersten Mal. Und ich hatte vorher noch Briefe geschrieben an den Gesundheitsminister und irgendwann auch an den Innenminister. Und ich kannte ja die ganzen Leute da in den einschlägigen Behörden, weil ich da lange auch als Berater tätig war in verschiedenen Bereichen. Und da ist nichts passiert. Da kam dann raus hinterher, ja, wir haben beschlossen, eng zusammenzuarbeiten. Das war das Ergebnis des ersten Treffens der Gesundheitsminister. Ja. Oder damals, als ich dann entgegen der Position von RKI eine Warnung über die dpa rausgeben wollte. Die waren eigentlich ganz glücklich, eine Pressemeldung zu kriegen aus Sachsen-Anhalt, die mal nicht politisch war, wo ich eben gesagt habe, wir müssen was virologisch was tun. Und der zuständige Redakteur war ganz glücklich und hat gesagt, ja klar, das schreiben wir. Und dann ist dieses aber nicht veröffentlicht worden. Und hinterher haben sie mir gesagt, ja, tut mir leid, wir haben dem RKI, dem Robert-Koch-Institut, nahestehende Experten. Und die haben gesagt, der Kekulé macht sich nur wichtig, das Virus ist nicht gefährlich und so weiter. Und das ist, der will hier nur Panik machen. Ja, das war so die erste Phase. Es war für mich sehr, sehr schlimmer Moment, muss ich sagen. Das ist so, als wenn Sie bei jemandem Mund-zu-Mund-Beatmung machen wollen und haben aber keinen Ambubeutel oder haben keine Möglichkeit, das zu machen und müssen zuschauen, wie die Lage immer schlimmer und schlimmer wird. Also das war so das Erste. Das Zweite war Team Vorsicht. Da gab es so Auswüchse dann plötzlich. Das ging damit los, eben im Herbst 2020 hatte man keine Schutzmaßnahmen für die Kinder auf die Reihe gebracht und die einzige Option war dann schon wieder die Schulen zuzumachen oder eben diese Diskriminierung der Ungeimpften. Wir haben gerade das Beispiel mit Herrn Spahn dann nochmal gehabt. Und die dunkelste Stunde des Parlaments war aus meiner Sicht der 7. April 2022. Das war die Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht. Ja. Das muss man sich wirklich nochmal anschauen. Da haben ja wirklich quasi die SPD und die Grünen fast geschlossen, es war allerdings nicht nach Parteien die Abstimmung, glaube ich, haben fast geschlossen für die allgemeine Impfpflicht gestimmt. Es gab da den einen Vorschlag ab 18 allgemeine Impfpflicht und den anderen ab 50. Und die waren also, das Who is Who des Parlaments im Grunde genommen. Da stehen also Namen drin wie Ricarda Lang oder Annalena Baerbock oder Robert Habeck oder was weiß ich, Olaf Scholz, den man vielleicht noch kennt, Lars Klingbeil und natürlich ein gewisser Dr. Karl Lauterbach. Das sind die Leute, die alle diesen Vorschlag unterstützt haben, dass ab 18 jetzt die allgemeine Impfpflicht eingeführt werden soll. Und das war zu dem Zeitpunkt, Spahn sagt ja heute im Grunde genommen sowas Ähnliches plötzlich, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, dass das völliger Unsinn ist. Zumal man sich klar machen muss, da war ja schon Omikron. Ja? Da war es doch schon so, dass eigentlich, da haben sie dann von der Omikron-Wand gesprochen. Dabei war klar, dass das eine harmlosere Variante ist. Und übrigens interessant, kleines Bonbon für die Leute, die sich für die Politik interessieren. Ja. Sie werden wahrscheinlich die Namen Jens Peik und Lina Seitzel nicht kennen.
Ich gebe
das
zu,
sind zwei SPD-Leute. Die sind genauso wie die Frau Paula Piechotta, die kennt man vielleicht als
Leipziger
Abgeordnete, ja. Genau. Die sind damals beteiligt gewesen an diesem Vorschlag. Also nicht nur, dass sie dafür abgestimmt haben, sie sind Mitautoren dieser Vorschläge. Die Frau Piechotta Impfpflicht ab 50, die anderen Impfpflicht ab 18. Die drei sind heute in der Enquete-Kommission des Bundestags.
Stimmt.
Also da hat man wirklich. Also kann man das machen, die Leute, die sozusagen damals sich eigentlich schon ziemlich radikal positioniert haben, jetzt als Untersuchungsausschuss einzusetzen? Also so ein Richter würde sofort abgelehnt werden wegen Befangenheit. Also die sollen jetzt quasi ihre eigenen möglichen Versagen oder möglichen Fehler analysieren. Also da sehen Sie schon. Also ist damals abgelehnt worden, ist ja bekannt. Aber ja. Das war für mich so der schwärzeste Moment eigentlich der Geschichte, würde ich mal sagen.
Wenn das die schwärzesten waren, ich hoffe, die weißen, die hellen Momente haben also dann doch ein Übergewicht. Was waren die besten Momente?
Also für mich selber haben tatsächlich die besten Momente das Übergewicht. Also
sehr schön.
Ja, und zwar, dass die Wissenschaftler sind international so zusammengerückt. Wir hatten diese Zoom-Konferenzen immer und das war so ein Team von Leuten aus aller Herren Länder. Konferenzen waren immer so um die Mittagszeit, weil das die einzige war, wo halbwegs alle wach waren. Und da haben wir quasi weltweit so Strategien abgesprochen. Und das war herzlich entspannt, wahnsinnig sachlich, nicht so politisch überlagert wie dann in den nationalen Besprechungen. Das war das eine. Das andere war vielleicht der Austausch mit anderen Bereichen. Also ich habe ja schon immer so Politikberatung gemacht auch und auch viel mit Medien zu tun gehabt. Das war immer so mein zweites Standbein, so ein bisschen Wissenschaft, Journalismus und Kommunikation zu machen. Aber jetzt haben wir halt wirklich mit Künstlern zu tun gehabt, mit Gastronomen, mit der Polizei, wie die sich verhalten soll. Sogar das Europäische Parlament, EU-Parlament hat sich mal gemeldet und wollte wissen, wie es sicher seine Sitzungen veranstalten kann. Und da hatte ich so das Gefühl, dass man so wirklich ganz konkret so einen kleinen Beitrag leisten kann, dass sich dann doch Vernunft und Augenmaß irgendwo dann durchsetzen. Was weiß ich. Ging es um die Frage, ob die Bundesliga wieder spielen kann, was man machen muss, damit die da spielen können. Da gab es natürlich Lösungen, oder ich habe dann das Hygienekonzept ja für die Vier-Schanzentournee damals gemacht, oder wie man Altenheime schützen kann, ohne die Alten da jetzt einzusperren. Und so ganz privat die Theater in Halle, für die haben wir auch so ein Schutzkonzept gemacht, dass die weiter spielen können. Ich glaube, da sind sie uns bis heute dankbar für. Und vielleicht, was jetzt nicht so attraktiv ist, also ich habe für mehrere Gerichts, mal öfter Sachverständiger für Gerichte, die dann Schutzkonzepte brauchten, damit sie ihre Gerichtsverhandlungen weiterführen können, weil natürlich in der Corona-Zeit eigentlich die ganze Justiz zum Erliegen gekommen wäre, weil wir haben ja in Deutschland das Präsenzprinzip, das muss also unter Anwesenheit verhandelt werden, prinzipiell, also außer wenn alle Parteien einverstanden sind, darf man mal jemanden per Video zuschalten. Und recht prominent war ja da diese Verurteilung oder dieses Verfahren vor dem großen Staatsschutzsenat in Sachsen-Anhalt gegen den Attentäter von Halle.
Ja.
Der dort diese Synagoge angegriffen hat und auf der Straße Menschen getötet hat. Da war es konkret so, dass das Verfahren halt, weil ich dann ein Hygienekonzept gemacht habe, überhaupt während der Pandemie noch weitergeführt werden konnte. Also das sind so kleine Sachen, an die ich mich erinnere, wo ich einfach sage, Mensch, da hast du so einen kleinen Beitrag geleistet und das hat dann irgendwas gebracht an der Stelle. Und der Podcast ist mir natürlich ein guter Erinnerung.
Ja, gestern habe ich Sie, glaube ich, am Telefon gestört beim Einkaufen, wenn ich mich recht erinnere. Hatten Sie dann Basecap und eine Sonnenbrille auf und sind Sie dann ansprechbar? Gibt es dann Wildfremde, die fragen, Mensch, gut, dass ich Sie treffe, Herr Kekulé, wie ist das denn? Kann ich Coronaviren in der Sauna bei 200 Grad ausschwitzen? Geht das?
Ja, das nicht so. Witzigerweise, kürzlich ist was ganz anderes passiert. Da wollte jemand, dass ich erste Hilfe leiste in dem Biergarten.
Ah, okay.
Sie sind doch Arzt.
Und?
Was soll ich sagen? Ja, ich habe ja früher im Tagesspiegel über 10 Jahre lang eine Kolumne geschrieben, wo mein Foto daneben war. Hm. Dann war ich, ich habe ja auch eine Kolumne im Spiegel geschrieben. Ich war bei der Schweinegrippe damals, das wissen nur die Älteren, dauernd in den Medien. Bei SARS 2003 schon, als dieser erste Ausbruch war, Ebola Westafrika. Bei EHEC 2011, diese Sprossengeschichte im Salat und so, da habe ich dann damals schon das RKI vor mir hergetrieben. Also da war ich schon relativ häufig mal so in den Medien unterwegs gewesen, immer wieder, wenn dann so ein Ausbruch kommt. Das kann man sich so vorstellen, wenn Sie Seuchenbekämpfung als Kern haben, ja, also nicht so den molekularbiologischen Teil der Virologie, sondern sozusagen den Teil draußen im Feld, das ist immer politisch. Das ist schon immer politisch und natürlich medial relevant. Und daher war das für mich jetzt nicht so ganz neu. Also okay. In Berlin im Theater, mein Liebling war, wo mich im KDW im 6. Stock, wo die Lebensmittelabteilung ist, habe ich mir irgendwas eingekauft. Da sprach mich dann jemand an und sagte, also eine Dame mit ihrer Tochter, die sagt, ja, ich kenne Sie, Sie sind doch der Herr Drosten.
Ja, das musste sein.
Das war süß.
Gut.
Also wie auch immer, jedenfalls, so ist es dann. Ja. Okay. Also,
also prominent sind Sie schon, ne? Muss man so sagen.
Nee, Virologen sind so eigenprominent, ein bisschen unheimlich, glaube ich, den Leuten. Vielleicht machen die auch einen Bogen um uns herum, so wie sie es eingangs beschrieben haben, weil sie Angst haben, wir könnten ein paar Viren dabei haben.
Ja, stimmt. Immer in der Tasche. Aber wir haben übrigens in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel höhere Post bekommen. Also wirklich irre viel, die uns der Publikumsservice im MDR freundlicherweise weitergeleitet hat. Ich kann jetzt natürlich nicht alles vorlesen, aber ich möchte zum Abschluss vielleicht zwei Sätze zitieren. Einmal von einer Person, die anonym geschrieben hat. Zitat. In der Corona-Zeit habe ich jede Folge gehört und hatte deshalb keine Angst, war super informiert. Und weiter, und das passt zu unserem heutigen Thema Vertrauen in die Wissenschaft, wenn irgendjemand in meinem Umfeld eine dumme Behauptung aufstellen wollte, konnte ich diese dank des Podcasts widerlegen. Das fand ich schön. Und dann das zweite Zitat, das hat Frau Viertel, Ina Viertel, geschrieben in einer E-Mail. Der Podcast hat mich davor bewahrt, verrückt zu werden in der Corona-Zeit. Und sie schreibt dazu einen großen Dank an Sie, Herr Kekulé, und auch an die Moderatoren. Danke, Frau Viertel, dafür. Ja, wie geht's für Sie weiter, Herr Kekulé?
Nach dem Podcast, meinen Sie? Ja.
Ja.
Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Nein, das ist so, die Fragen werden ja immer mehr. Ja, das ist ja das Fiese in der Wissenschaft oder auch das Schöne. Jede Frage, die Sie beantworten, macht 3 neue Fragen auf. Wissenschaft bleibt immer spannend. Es geht ja um neue Krankheitserreger. Also jetzt in Amerika und im Vereinigten Königreich ist gerade die Supergrippe unterwegs. Wir haben das neue BA.3.2-Coronavirus. Corona-Variante, was ich ganz spannend finde, auch gerade in Spanien, in Katalonien, ist ein Schweinefieber, also dieses afrikanische Schweinefieber ausgebrochen. Und man hat jetzt gerade festgestellt, dass das Virus, was da bei wilden Tieren gefunden wurde, offensichtlich aus dem Labor stammte dort. Also auch ganz interessant. Mhm. Und die ganzen gelben Zettel aus der Pandemiezeit. Gerade hat Stanford, die Universität, eine Studie rausgebracht, wo sie festgestellt haben, woran diese Myokarditis, diese Herzmuskelentzündung nach den Impfungen liegen könnte. Das heißt, also die Themen sind wirklich viele und ich werde auf jeden Fall einen neuen Podcast im neuen Jahr machen. Also die Hörer sollen gerne mal googeln, wo der dann stattfindet, unter welchen Bedingungen. Ob der den gleichen Titel hat, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das inzwischen ein bisschen ausgelaufen, aber irgendwas wird es auf jeden Fall geben. Und da freue ich mich schon drauf und hoffe, dass das auch weiterhin Interesse findet.
Ich werde das auf jeden Fall googeln. Ich bin gespannt. Also herzlichen Dank, Herr Professor Alexander Kekulé, für Ihre Zeit, die Geduld und die Bereitschaft, die vielen, vielen Fragen zu beantworten. Großen Dank.
Darf ich vielleicht noch einen Dank loswerden?
Unbedingt.
Zum Schluss natürlich an Sie, wie immer, wie jedes Mal.
Dankeschön.
Das ist ja auf jeden Fall klar. Aber ich muss doch nochmal sagen, also Camillo Schumann und Jana Hahn, die Redakteurin von damals, die haben nicht nur die Sendung ins Leben gerufen, sondern die haben auch mir immer wieder zur Seite gestanden. Hinter den Kulissen gab es natürlich dann Leute, die beim Mitteldeutschen Rundfunk angerufen haben und gesagt haben, wieso darf der da immer seine Meinung sagen, wieso darf der die Regierung kritisieren. Dem Vernehmen nach gab es auch Anrufe aus dem Raum Halle, die dann versucht haben, sich irgendwie, sage ich da mal, Gehör zu verschaffen. Vielen Dank, dass der MDR wirklich all die Jahre auch in schwierigen Zeiten zu mir gehalten hat. Das ist wirklich nicht trivial, muss man sagen. Natürlich an Susan Böttcher haben Sie schon erwähnt, die anderen Moderatoren sehr gerne. Ich will auch der Technik danken. Das klingt jetzt so komisch wie bei der Oscarverleihung, aber es ist ganz wichtig, diese Techniker beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ich kenne die alle von den
ARDs. Die Leitung hier aufbauen. Und
genau, ich habe oft mit denen zu tun, weil dann der Schaltraum und da muss man das irgendwie verbinden. Ich kenne die aus vielen, vielen ARD-Anstalten, aber die super kompetenten und immer netten und immer geduldigen Leute sind wirklich die, die in Halle, beziehungsweise jetzt glaube ich umgezogen nach Leipzig sitzen.
Ja.
Danke, auch von mir. Ich werde dem MDR wirklich treu bleiben und auch weiterhin stehe ich natürlich für das aktuelle Programm Rede und Antwort. Vielleicht für die Hörer, da muss man sich ja auch verabschieden, ohne genau zu wissen, wer das dann ist, außer denen, die Mails geschrieben haben. Ich kann nur sagen, war mir wirklich eine Ehre und auch ein irgendwie emotionales Geschenk, dass uns so viele Menschen vertraut haben. Sie haben es gerade nochmal vorgelesen. Das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn man merkt, auch eine besondere Verantwortung, wenn man merkt, die vertrauen einem, die schenken einem das Vertrauen. Und dafür ganz herzlichen Dank. Ich glaube, nach so einem auch zum Teil kontroversen Podcast muss man immer daran erinnern, dass unsere Gegner auch Menschen sind. Jetzt gerade bei den Debatten, die bevorstehen, Aufarbeitung und diese ganzen Blasen, die wir haben, wir sollten immer uns daran erinnern, dass auch Andersdenkende, genauso wie wir Ängste und Gefühle haben, auch sie sorgen sich, auch der Andersdenkende sorgt sich um seine eigene Gesundheit, um die Gesundheit seiner Kinder, um seine Mitmenschen und irgendwie auch um die Zukunft der Welt insgesamt, in der wir alle leben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man mit jemandem streitet, dass man das im Hinterkopf hat. Das war schon ein bisschen weihnachtlich und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und freue mich natürlich, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören. Tschüss.
Herzlichen Dank und tschüss. Danke auch von mir an die Redaktion, an die Technik und vor allem an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Nachfragen und fürs Aushalten und für die Kritik. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Am 20. Dezember 2024 fährt ein Mann mit einem Auto in den Magdeburger Weihnachtsmarkt. 6 Menschen sterben, über 1600 Betroffene bleiben zurück. Der MDR-Podcast Ungebremst fragt, wie konnte das passieren, wie lebt man nach so einer Tat weiter und wer trägt Verantwortung? Er erzählt die Geschichte aus Sicht von Betroffenen, Helfenden und erstmals auch aus Sicht des Mannes, der den Täter stoppte. Ungebremst, zu finden, kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.